Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Fandet ihr den ersten Teil von Staffel 2 auch so dunkel?
Ja,
ich musste
voll.
Teilweise aufstehen, damit ich einen anderen Einfallswinkel auf meinen Fernseher habe und sehen kann, was passiert. Und es gab so ein, zwei Szenen, wo ich so war, nee Leute, ihr wollt doch gar nicht, dass ich sehe, was auf dem Bildschirm ist. Seid ihr selber, dafür stehe ich jetzt nicht auf.
Sag mal, Laura und Lisa, es ist ja gerade wirklich Hochzeit für Fantasy-Fans. Wir haben so viele Serien, über die wir uns freuen. Und es kommen auch immer wieder neue und mehr auf den Markt, wie zum Beispiel eine Harry-Potter-Serie, eine Serie mit dem Namen Knight of the Seven Kingdoms oder die Narnia-Serie. Auf welche dieser Fantasy-Serien freut ihr euch denn am meisten?
Lisa, möchtest du zuerst antworten?
Also ich bin mir nicht so sicher. Ich dachte auch ehrlich gesagt, also ich habe jetzt leider vergessen, was zu googeln vorher, aber ist Narnia also eine Filmreihe-Serie oder eine Serie-Serie oder gibt's beides?
Ist ja egal. Also es ist
Ach so,
ja,
okay, das darf ich dann trotzdem sagen. Okay.
Ja.
Also, naja, ich bin auf alles irgendwie gespannt, aber ich weiß nicht, ob ich so richtig gehypt für eine Sache bin, weil bei Harry Potter, also ich meine, ich bin natürlich Harry Potter-Fan, natürlich, aber es gibt jetzt halt schon so viel Diskussionen davor und ich habe auch ein bisschen Angst, wie es umgesetzt wird. Und ich mag halt ja sowohl die Bücher als auch die Filme. Und ich sehe halt, also ich bin an sich gespannt mit der Serie, wie sie das machen, weil es gibt ja noch mal viel mehr Möglichkeiten, so Handlungsstränge aus dem Buch aufzugreifen, die noch nicht
drin waren. Dobby zum Beispiel.
Ja, genau.
Ja.
Ja, Knight of the Seven Kingdoms. Also ich habe natürlich auch Bock auf Game of Thrones Stuff. Und Narnia habe ich jetzt so lange nicht mehr geschaut, das ist vielleicht dann am weitesten hinten. Aber irgendwie, da bin ich auch gespannt, wie es jetzt als Neuauflage wird. Oh, ich muss ja sagen, wir wissen ja alle, ich bin ja immer noch am gehyptesten für die Fourth Wing-Serie, die irgendwann in 2 Jahren rauskommt. Das ist eigentlich mein Main-Fantasy-Hype gerade, aber ich glaube, wenn ich mich von den Sachen entscheiden will, also ich freue mich, glaube ich, am meisten auf A Knight of the Seven Kingdoms und am gespanntesten bin ich auf Harry Potter. So, das war jetzt eine sehr lange
diplomatische
Antwort.
Ja. Aber ich meine, es ist auch sehr gut, dass wir gerade so diese Fantasy-Hochzeit haben. Ich meine, da sind ja auch einige Serien dabei, die sehr erfolgreich sind. Wenn sich das rumspricht, dann bekommt deine Buchadaption ja vielleicht auch das Budget, was sie verdient hat. Weil,
ich hoffe, es stark.
Das Vertrauen da ist.
Ja. Und weil es gibt halt aber eine krass große Fanbase davon, also hoffe ich eigentlich, dass sie jetzt schon das Budget haben.
Ich glaube ehrlich gesagt auch, weil ich meine, das ist so groß.
Ja.
Also
so groß, dass ich noch nie was davon gehört habe.
Ja, aber genau. Fabian, aber ich habe schon was davon gehört und ich bin überhaupt nicht in der ganzen BookTok-Bubble.
So meinst du, ich dachte, du hast angefangen, das zu hören. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass es halt eher Female-Fantasy ist, obwohl das auch viele halt Männer lesen auch und dann auch gehypt sind von der Story an sich. Aber ich glaube, so die Hauptzielgruppe ist ja eher Frauen als Männer von der Reihe. Vielleicht ist es auch deshalb.
Hm. Apropos Frau, Laura, worauf freust du dich denn am meisten?
Solider Übergang.
Du bist doch auch eine Frau.
Ja, genau. Du bist doch auch eine Frau.
Was sagst du dazu?
Darf man das noch sagen heutzutage, ja.
Also ich bin bei Harry Potter sehr, sehr skeptisch, weil ich frage mich, ob die Serie wirklich neue Aspekte bringen kann, die über das hinausgeht, was wir schon gesehen haben. Dementsprechend, Harry Potter ist es nicht. Ich finde Narnia in diesbezüglich spannend, weil es halt eben Fantasy für Kinder ist und wir das einfach in letzter Zeit nur teilweise hatten. Also dementsprechend könnte ich mir das spannend vorstellen. Und bei mir ist es definitiv A Knight of the Seven Kingdoms, weil ich hoffe darauf, dass es ein bisschen mehr Abenteuer, ein bisschen weniger Politik wird. Ja.
Ich habe noch kurze Frage, aber Narnia, ist das Greta Gerwig Narnia eigentlich?
Genau, ne? Das meinte
okay,
ich, ja.
Okay, das habe ich mich kurz vergessen gerade, deswegen.
Naja, doch, aber.
Revidiere ich jetzt alles jemals? Nee, ich lasse jetzt alles.
Ich meine, ja, Greta Gerwig, auf der anderen Seite, es ist für Netflix, insofern.
Danger.
Ne? Danger, danger. Und vielleicht, selbst wenn es gut wird, vielleicht sagen sie es nach dem ersten Teil auch schon wieder ab.
Ja, da ich habe ein bisschen Vertrauensverlust inzwischen bei sowas.
Es ist auch sehr witzig, dass keiner von euch jetzt zum Beispiel Witcher Staffel 4 gesagt habt. Das kommt ja auch im Sommer. Aber ich glaube, da.
Das hast du uns ja gar nicht zur Auswahl
Ich
gegeben.
dachte, wir durften nur auf das antworten, was du uns gefragt hast mit den drei
Ach, als
Sachen.
ob ich euch in irgendeiner Form den Mund verbieten
Ich habe ja auch schon
könnte.
eine andere Sache gesagt, die nicht in der
Ja.
Liste war eigentlich.
Genau. Also, The Witcher kommt ja auch raus
Stimmt.
und aber ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, da ist die Community mittlerweile so toxisch und Liam Hemsworth in der neuen Rolle, der wird es auch super schwer haben.
Ja.
Ich bin bereit, dem Ganzen noch eine Chance zu geben, aber ich würde fast sagen, die Serie ist tot.
Ja, ich
Ja.
muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe schon wieder komplett vergessen, was passiert ist. Vielleicht muss ich nochmal entweder Rewatch machen oder mir
Ja.
so hin und wieder was angucken. Vielleicht sollten wir ein Video dazu machen und alles nochmal zusammenfassen, weil vielleicht wissen auch andere Leute das
Ich
nicht.
glaube, ich bin auch deswegen nicht ganz so gespannt, weil ich weiß, dass sich das, was jetzt kommt, vor allem auf Ciri konzentrieren wird. Der Witcher wird so weniger die Rolle spielen. Und vor allem, ich glaube, die heißen die Ratten in den Büchern, also so eine Jugendbande. Und die sind selbst bei den Fans nicht besonders beliebt. Insofern,
Okay, dann dachten sich die
ja.
Macher so, hey, lass uns das, was die Fans uncool finden, doch als Serie den
Ja,
Schwerpunkt drauflegen.
genau. Aber wir reden heute über eine ganz andere Serie, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Ja, wir haben die ersten Folgen der dritten Staffel der Fantasy-Serie, Das Rad der Zeit auf Prime Video gesehen. Darüber wollen wir unbedingt reden. Das Rad der Zeit, das kennt ihr vielleicht, das gibt so das ein oder andere Buch. Insgesamt sind es, glaube ich, 14 von Robert Jordan. Dann gibt es noch Prequel-Bücher und Spin-offs. Das Ganze hat dann Rafe Judkins, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, in eine Serie verarbeitet. Den kennt ihr vielleicht. Das ist einer von denen, der hinter Agents of Shield oder Chuck steckt. Ja, genau. Die ersten drei Folgen wurden am 13. März bei Amazon Prime veröffentlicht und die restlichen folgen jetzt wöchentlich immer donnerstags. Und wir haben ja schon einen Podcast über die erste Staffel gemacht. Die zweite haben wir, glaube ich, ausgelassen. Aber wir haben uns gedacht, aller guten Dinge sind drei, deswegen steigen wir doch jetzt mit der dritten Staffel wieder ein. Aber bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Wisst ihr, was bei euch so alles in den Schreibtischschubladen herumliegt? Es kann sich lohnen, mal einen Blick unter die Zettel und Stifte zu werfen. Denn gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben. Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone KundInnen findet ihr in den Shownotes. Wir kommen wieder zurück aus der Werbung. Jetzt geht's weiter mit Rad der Zeit. Wir wollen jetzt noch ein bisschen so, bevor wir gleich ins Nitty-Gritty, in die Details gehen, noch so ein bisschen so allgemeiner über die Serie reden. Deswegen aktuell gibt es noch keine Spoilerwarnung, zumindest nicht für die dritte Staffel. Spoiler für die erste und zweite kann es natürlich geben. Und bevor wir jetzt über die dritte Staffel reden, würde mich mal interessieren, was gefällt euch eigentlich an dieser Serie denn so am meisten oder was unterscheidet jetzt Wheel of Time, also das Rad der Zeit, von anderen Fantasy-Serien wie eben Rings of Power oder House of the Dragon? Lisa, wie ist das bei dir?
Also bei mir gibt's auch, also obwohl vielleicht reden wir da gleich noch drüber, aber bei mir gibt's auf jeden Fall einen kleinen Unterschied auch von Staffel 1 zu Staffel 2 und die Sachen, die ich jetzt, obwohl die Sachen, die ich jetzt sagen würde zu, als Antwort auf deine Frage sind, glaube ich, auch schon in Staffel 1. Was ich, glaube ich, am coolsten finde, ist, dass so viele Frauen im Zentrum der Handlung stehen. Also es ist so, es gibt irgendwie total viel Raum für so richtig viele Gespräche und so tiefer gehende Storylines, was auch dazu noch ein bisschen ja, dadurch gepusht wird, dass der Cast halt auch so riesig ist. Und ich finde halt, also wir hatten jetzt ja House of the Dragon und Rings of Power und da haben wir ja auch, keine Ahnung, Galadriel, Alicent und Rhaenyra und so. Und das sind ja auch coole Frauencharaktere, aber ich finde so der Unterschied ist zu Wheel of Time, das Wheel of Time ist halt wirklich so eine inhärent weibliche Welt und darin sind halt diese ganzen Frauen. Es gibt halt so viele verschiedene Leute und während halt bei Rings of Power und House of the Dragon sind es halt Frauen, die auch stark sind und sich da auch durchsetzen in dieser Welt. Aber es ist eben halt eine Welt, die von Männern beeinflusst ist und die schlängeln sich da so durch. Und in Wheel of Time ist es, wie gesagt, einfach so, ich weiß nicht, alles ist so Also ich, ja, ich weiß irgendwie so was Neues.
Kommt das Lisa-Trademark-Wort mit F wieder? Oder?
Fancy?
Fluffig.
Fluffig, ah. Ja, fluffig, also Staffel 2 war jetzt nicht mehr so fluffig, muss ich sagen.
Nee, eher im Gegenteil, ja.
Ja, so ein bisschen unfluffig. Also ich finde einfach der Ton der Serie, ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt auch andere Serien, die das machen, die jetzt nicht einfallen, aber so in letzter Zeit, was ich geschaut habe, ist es schon, was ich sagen würde, ja, dass es sich im Ton einfach unterscheidet zu den anderen Sachen.
Es ist so, ich weiß jetzt nicht, ich habe die Buchvorlage nicht gelesen, insofern kann ich das nicht beurteilen, aber es wirkt so, als würde es in dieser Welt irgendwie keinen Sexismus geben und als wären die Menschen auch alle irgendwie farbenblind, was Hautfarbe betrifft. Laura will da gleich einschreiten.
Aber das ist naja, ich würde behaupten, die White Cloaks sind schon sexistisch.
Und ja, aber okay, von den White Cloaks mal abgesehen. Ja. Vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum ich die so abgrundtief hasse.
Oh, die scheiß White Cloaks,
weil die so gemein sind, ja. Dann gibt es noch eine andere Fraktion, aber da wollen wir später noch drüber reden. Laura, was gefällt denn dir an der Serie am meisten?
Ich glaube auch das, was Lisa gerade gesagt hat, und ich glaube, der große Unterschied zwischen den Serien ist, dass bei Rings of Power merkt man, dass erstmal das Universum ja nicht darauf angelegt ist, durchaus starke Frauenrollen gleichberechtigt existieren zu lassen, sondern die mussten jetzt irgendwie auch schon wie in den Filmen geschrieben werden erstmal dafür. Also die Welt ist erstmal nicht darauf angelegt. Ein bisschen ähnlich verhält es sich, glaube ich, auch mit House of the Dragon, wobei es da natürlich irgendwie um diesen Konflikt zwischen zwei Frauen ursprünglich geht, aber auch da ist die Buchvorlage ja jetzt nicht unbedingt darauf angelegt, gerade Frauen in den Mittelpunkt zu stellen. Und bei Wheel of Time ist es halt eben anders, weil es ist, wie Lisa schon meinte, es ist halt wirklich eine Welt, die sehr darauf geschrieben und entwickelt ist, dass es halt eben einen Grundkonflikt gibt, in dem gesagt wird, dass die Macht bei Männern leider auslöst, dass sie verrückt werden. Und dementsprechend liegt darin dann eben schon eine Begründung, warum eben so viele politische Entscheidungsträger Trägerinnen sind und warum eben auch gerade das Magie-Machtzentrum weiblich besetzt ist. Aber ich finde, also was ich an der Serie unheimlich gerne mag, ist halt, dass es so einen konsequenten Fokus auf Charakterentwicklung gibt. Also es geht eigentlich immer wieder darum, wie nuanciert die einzelnen Charaktere, wie jetzt eben die Hauptcharaktere wie Rand, Egwene, Nynaeve eben sich irgendwie durch diese Welt irgendwie durchkämpfen müssen. Ich mag es total gerne, wie die Magie dargestellt wird, also visuell, weil es irgendwie, es ist halt mystisch und gefährlich. Und ich mag einfach das komplette Worldbuilding total gerne. Also es gibt so viele verschiedene Aspekte und ich mag es, dass es halt eben dann doch sogar noch sehr, sehr viel komplexer ist als jetzt beispielsweise Game of Thrones. Und ich will überhaupt nicht, Game of Thrones ist schon komplex. Aber Wheel of Time, es liegt da noch eine ganze Schippe drauf, was da irgendwie alles an Worldbuilding passiert.
Und das mag ich. Ich muss auch sagen, also ich finde das auch richtig cool, das Worldbuilding. Aber ich habe tatsächlich auch noch ich habe jetzt vor diesem Podcast nochmal alle Staffeln komplett geguckt. Und deswegen hatte ich das ja noch alles frisch im Gedächtnis. Und aber selbst so in der zweiten Staffel war ich manchmal so, hä, wie war das nochmal? Und dann wurde es aber dann zum Glück nochmal irgendwas gesagt, wodurch ich mich dann wieder dran erinnert habe.
Ja. Smarzy finde ich auch relativ smart, weil ich glaube, ich meine, die Macherinnen sind sich natürlich dessen total bewusst, dass es halt sehr, sehr schwierig ist. Und gerade die Leute, die jetzt irgendwie in die dritte Staffel reingehen, ohne sich vorher ein Recap anzuschauen oder ohne vorher nochmal irgendwie die ersten Staffeln zu rewatchen, ich finde, dass sie es sehr geschickt machen, dass halt eben die Sachen wieder aufgegriffen werden, ohne dass halt so ein riesengroßer Explainer-Text jetzt irgendwie kommt, der sagt, übrigens, was vorher ist, passiert ja, genau. ist.
Es gab einen richtig geilen Moment, als ich geschaut hatte, in der zweiten Staffel irgendwann, wo es um, ach, jetzt habe ich wieder, wie hieß er, Ishmael, der Bösewicht der zweiten Staffel? Ja. Und ich habe so geguckt, so düb, 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 und dann war ich auf einmal so, hä, aber irgendwie so die Motivation ist doch auch so ein bisschen dumm. Also will er jetzt nur böse sein, um böse zu sein, oder habe ich was vergessen? Dann genau in dem Moment sagt er so, ja, ich will einfach nur für, keine Ahnung, für immer halt sterben. Und ich so, aha, das war's. Und weiter geht's. Es war nur lustig, weil genau in dieser Sekunde, wo ich gedacht habe, so, hä, habe ich da irgendwas falsch verstanden, wurde es mir nochmal so kurz in einem Nebensatz wieder in Erinnerung gerufen. Achso, genau, was ich noch sagen muss, Shoutout an die technische Umsetzung der Serie. Die sieht wirklich extrem gut aus. Also da muss ich sagen, also erst mit Landschaftsaufnahmen und dann aber auch, sobald es so Innenszenen gibt, wie geil sind die ausgeleuchtet. Und dann gibt's immer so richtig schöne Lichtsetzungen, so pointierte Sachen, wo dann irgendwie so ein Sonnenstrahl ins Zimmer fällt und so. Und dann denke ich mir immer so, ach Mensch, ist das schön.
Ich finde, das hat sich aber auch verbessert. Also das war gerade in der ersten Staffel, hatte ich so das Gefühl, das war teilweise noch sehr kulissenhaft. Also du hast irgendwie gesehen, okay, das wirkt alles so Cosplay-mäßig oder so theatermäßig. Und das hat sich jetzt in der zweiten Staffel, aber jetzt auch in der dritten Staffel nochmal verbessert. Und es wirkt jetzt tatsächlich so, dass ich mir vorstellen könnte, okay, da leben tatsächlich Menschen. Und das ist schon eine positive Entwicklung.
Spannend ist, weil sie ja zum Beispiel diese Two Rivers Stadt haben, die ja komplett aus dem Boden gestampft. Also es war ja so eine Realkulisse auch. Ich muss nochmal zu Lauras Charakter Ding sagen, dass das war so ein bisschen mein Problem mit der ersten Staffel unter anderem, dass ich einfach nicht, also keine Bindung zu diesen vier Hauptcharakteren aufbauen könnte. Also bevor dann quasi Nynaeve dazugekommen ist. Nynaeve mochte ich dann. Ich mochte immer so Moraine und Lan. Und ich fand auch schon Liandrin cool und genau, wie gesagt, Nynaeve. Aber bei den vier war ich immer so ein bisschen so, die waren immer so ein bisschen blass und die Charakterzüge wurden da für mich, also ich habe es jedenfalls so aufgenommen, wurde es für mich immer so ein bisschen nur angedeutet. Und die waren alle so ein bisschen irgendwie die gleiche Person. Also so Matt war ja schon so ein bisschen so dieser Blödel-Dude und hier hin und da war mal so ein bisschen was. Aber die hatten alle so diese melancholische Schwere irgendwie als Charakter. Und ich finde, so ab Mitte Staffel 2, da hat sich das für mich noch so ein bisschen mehr, da haben die halt, wie du ja schon sagtest, Laura, dann haben sie halt wirklich auch Fokus nicht nur auf die Figuren, sondern auch auf die Figuren drumherum gelegt, die weiterzuentwickeln. Also in Staffel 2 hatten ja irgendwie alle, glaube ich, so einen entscheidenden Charakter-Arc. Und dann war ich so, oh gut, zum Glück jetzt mag ich auch die, also ich mochte die auch teilweise vorher einfach nicht. Also gar nicht so, weil die irgendwie was Doofes gemacht haben, aber ich war so, die sind irgendwie so ein bisschen langweilig. Und in Staffel 2 habe ich mich richtig gefreut, dass es dann anders wurde.
Ja, du merkst halt, in Staffel 1 ist wirklich irgendwie der Fokus halt irgendwie auf Worldbuilding.
Ja, voll.
Weil es halt einfach auch so viel gibt, was man da noch irgendwie etablieren muss.
Ich schätze auch, man braucht das vieles davon auch, was in der ersten Staffel war. Sonst hätte man Staffel 2 gar nicht so gut konsumieren können.
Ja, also ich meine, das ist halt grundsätzlich bei Fantasy, finde ich, immer irgendwie, da liegt dieses Problem immer so im Beginn, finde ich. Ich würde behaupten, dass es bei House of the Dragon auch so war, dass wir in der ersten Staffel teilweise so dachten, okay, wo genau ist denn dann jetzt die Komplexität irgendwie von den Charakteren? Wie viel wird da eigentlich auch gesagt und getan, um den Plot voranzubringen? Und es ist halt da nochmal einfacher, weil das halt House of the Dragon halt eben so ein bisschen kammerspielartiger ist und es weniger Charaktere sind.
Man kennt halt an sich die Welt schon so, also so den Grundvibe der Welt. Ich glaube, das hat geholfen auf jeden Fall, dass man dann nicht so ganz verwirrt ist, weil man halt so bestimmte Aspekte noch kennt.
Ja, aber gebe ich dir grundsätzlich recht. Also ich glaube, ich finde es so lustig, dass du Nynaeve magst, weil Nynaeve ist für mich immer eigentlich die Figur gewesen, wo ich am meisten teilweise so dachte, oh Mensch, machst du das denn jetzt?
Nee, Staffel 1 mochte ich sie am liebsten. Staffel 2 ist so ein bisschen, wurde sie überholt von anderen Leuten. Mein Staffel 2 Slay von Figuren ist Liandrin und wie heißt die? Lanfear? ist so geil, ich liebe die.
Ja.
Und ja, von unseren Leuten, Egwene ist auch richtig gestiegen in meinem persönlichen Ranking.
Und ich finde halt, was ich halt auch so cool finde, ist halt, dass Figuren, die halt als böse etabliert werden, halt nicht wirklich böse sind. Also die haben immer alle so viele Nuancen noch drin. Du hast halt eigentlich immer, du hast immer diese ganzen moralischen Grauzonen, die ganze Zeit irgendwie ausgelotet werden. Also finde ich gerade bei Liandrin total spannend.
Liandrin ist so ein geil geschriebener Charakter irgendwie. Richtig, als sie so weitergemacht haben in der zweiten Staffel mit ihr und diesem ganzen Unterbau mit irgendwie ihrem Sohn und ihrer Vergangenheit und so, war ich so, hä, wie geil. Und dann jetzt auch in Staffel 3 können wir noch nicht drüber reden, aber da geht das ja auch noch weiter. Und selbst, also Moraine ist ja auch so ein Charakter eigentlich, die kommt ja quasi von der anderen Seite, die ist ja eigentlich so, sag ich mal, von der Herangehensweise oder von unserem, wie sie uns präsentiert wird, ist sie ja auf der guten Seite, aber sie macht dann halt quasi so ganz viele moralisch ambivalente Sachen. Ist ja auch so ein Rosamund Pike-Ding irgendwie, ne? Die spielt ja immer so so Figuren, so wie in Gone
Da gibt es,
Girl
glaube ich,
oder.
in der zweiten Staffel einen Satz, der das sehr gut zusammenfasst. Da sagt sie irgendwie, sie würde, ohne mit der Wimper zu zucken, 1000 Unschuldige opfern, wenn es bedeutet, dass sie damit dem wiedergeborenen Drachen in irgendeiner Weise helfen kann.
Ja,
Und
die ist
das,
schon committed to the cause
ja,
irgendwie.
das passt das, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ich habe jetzt schon sehr viel geredet oder sehr viel gesagt zu der Serie. Und wir könnten uns jetzt vielleicht noch so ein bisschen noch auf die zweite Staffel nochmal konzentrieren, weil das ist ja die, die eben davor gelaufen ist und die jetzt die dritte halt vorbereitet. Also ich finde so, die zweite Staffel ist nochmal eine Entwicklung, nochmal eine Verbesserung gegenüber der ersten. Aber ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden mit der Serie. Also was ich zum einen eben ganz interessant finde, ist, dass die Helden und Heldinnen wieder auf sich allein gestellt sind, meistens. Was so auf der einen Seite so ihre einzelnen Geschichten so weniger dynamisch und interessant macht. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch eben Zeit, um die Figuren weiterzuentwickeln und auszuarbeiten. Und dann hat sich es aber für mich trotzdem irgendwie teilweise so angefühlt in der zweiten Staffel, als wollten die Verantwortlichen jeder und jedem gleich viel Screentime geben, egal ob die Geschichte das jetzt hergibt oder nicht. Und deswegen haben wir dann so einzelne Folgen, wo dann Leute einfach irgendwie auf einem Zimmer rumchillen und nicht besonders viel passiert. Aber was ich auch sehr interessant fand, war jetzt in der zweiten Staffel, dass so das, was du, Laura, was du meintest mit, es ist nicht einfach nur gut gegen böse. Also natürlich ist es schon irgendwie gut gegen böse. Es ist ja High Fantasy. Aber das Ganze ist jetzt irgendwie anders als zum Beispiel Sauron und die freien Völker wie bei Herr der Ringe. Sondern es geht im Prinzip darum, dass das ja titelgebende Rad der Zeit gebrochen werden soll. Also die eine Seite, die Seite des Lichts, wenn ich es richtig verstanden habe, will, dass alles so bleibt, wie es ist. Also dass sich das Rad der Zeit weiter dreht. Und die dunkle Seite will das Rad zerbrechen, damit der Kreislauf aus wiedergeboren werden gebrochen wird. Das wird eben in der zweiten Staffel auch nochmal vertieft, dass es den ja, Antagonisten und Antagonistinnen nicht einfach nur irgendwie um Macht geht oder um die Welteroberung oder so, sondern die haben schon auch selber ihre Beweggründe und auch ihre nachvollziehbaren Beweggründe, was ich eben sehr cool fand, dass derjenige, der jetzt in der ersten Staffel ja schon aufgetaucht ist, allerdings erst gegen Ende, nämlich Ishamael, das war so einer meiner Lieblingsfiguren, muss ich gestehen, weil das war also auf der einen Seite schon irgendwie klarer Bösewicht, aber jetzt nicht so der Bösewicht so im Sinne von, oh, haha, ich bin so böse und ich mache so gemeine, furchtbare Dinge, sondern weiß ich, habe ihm das immer abgekauft und bei vielen Serien oder bei vielen Filmen hast du es ja auch so, dass dann die Bösewichte versuchen, die Helden oder Heldinnen auf die eigene Seite zu ziehen. Und ganz oft wirkt es irgendwie so an den Haaren herbeigezogen. So, ja, join me and we can rule the galaxy together. So, ja, nee, also du bist ganz klar einer der Bösen, während hier ja der Ishamael auch eben ganz gute Punkte hat. Und das macht das Ganze schon sehr interessant. Deswegen war ich ein bisschen traurig, dass er dann am Ende dann geäxt wurde.
Ja, also ich habe auch gerade gedacht, weil wir ja zu manchen Filmen und Serien auch sagen, dass es ja so ein bisschen so ein Trend ist, so in den letzten Jahren, dass halt Bösewichte immer noch so eine andere Seite bekommen und irgendwie ja doch irgendwie so einen Grund bekommen, warum sie jetzt böse sind. Und ich glaube, das funktioniert jetzt bei Wheel of Time besser als bei anderen Sachen, weil wie du ja meinst, ist das so ein bisschen bodenständigerer Bösewicht gewesen, so in der zweiten Staffel. Und da passt es vielleicht noch ein bisschen mehr dann zusammen, dass es halt eben nicht dieses böse TM eben ist, wie ich immer so schön sage.
Naja, ich meine, es hat ja auch was damit zu tun. Also es gibt ja dieses Bane-Problem, ne? Also wenn der Antagonist zu nachvollziehbare Ziele hat, dann hast du gerade in Geschichten, die sich auf diese Dualität verlassen, nämlich dass der Protagonist gegen den Antagonist am Ende gewinnen muss, weil es halt eben in der dramaturgischen Struktur so ist, hast du halt das Problem, dass wenn der Antagonist eben zu überzeugende Argumente hat, dass auf einmal dieser Konflikt nur noch dann funktioniert, wenn der Antagonist auf einmal aus dem Nichts was so Böses macht, indem er 100 Unschuldige tötet, dass man dann auf einmal sagen muss, naja gut, er hatte vorher einen Punkt, aber jetzt hat er sich leider disqualifiziert. Und ich finde, bei Wheel of Time ist es eben nicht so, weil es gar nicht darauf angelegt ist. Es ist nicht darauf angelegt, dass eine Seite über die andere moralisch erhaben sein muss, sondern es gibt zwei verschiedene, durchaus nachvollziehbare Punkte. Und die Charaktere befinden sich ganz oft auf dieser Schwelle zwischen diesen zwei verschiedenen Positionen. Und naja, und sie drehen sich halt natürlich irgendwie auch. Und das finde ich, also das finde ich das spannend. Und das macht es aber eben natürlich auch so komplex. Und es macht es natürlich auch wahnsinnig komplex, so eine Geschichte zu erzählen.
Ja, auf jeden Fall macht es das Ganze komplex. Und ich denke mal, ein Recap sollte man sich auf jeden Fall geben, bevor man sich eine neue Staffel anschaut, ja, wenn man nicht sogar dann einfach alles auffrischt. Vielleicht einen Kritikpunkt hätte ich noch. Du hast das Worldbuilding so gelobt. Und ich muss es kritisieren, weil mir gefällt das Worldbuilding überhaupt nicht.
Oh nein.
Also ich fand es schon in der ersten Staffel, dass ich da bei einigen Szenen so das hatte, okay, das ist jetzt irgendwie was, das verstehen nur Leute, die das Buch gelesen haben oder so. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was da gerade passiert. Auf der anderen Seite könnte man dann natürlich auch wieder sagen, ist doch gut, dass es nicht erklärt wird, dann muss man sich das irgendwie denken
was,
oder
was
so.
Was denn für Szenen zum Beispiel?
Zum Beispiel dieses, da gab es so in der ersten Staffel gab es so eine Szene, wo sich alle so in Trauer auf die Brust gehauen haben, weil einer von den Wardens getötet wurde. Auch ein Konzept, was ich nicht verstehe, warum brauchen übermächtige Zauberinnen irgendwie so Schwerter-Dudes? Check ich überhaupt nicht. Warum können die nicht eine Novizin haben? Die kann wenigstens mitzaubern. Egal. Aber das Worldbuilding wollte ich noch ein bisschen, fand ich schwierig, weil ich habe nie in dieser Serie ein Gefühl dafür, wer ist wo und wie weit sind die voneinander weg. Also Figuren tauchen in der zweiten Staffel auch so plötzlich einfach auf und ich weiß nicht, wie sind die da hingekommen. Ich muss gestehen, das ist auch nicht ganz einfach. Aber wenn wir uns zum Beispiel die anderen Serien anschauen, wie eben Rings of Power, Witcher nicht, aber zum Beispiel Game of Thrones, die lösen das Ganze mit Karten. Also ich weiß tatsächlich auch nicht, wie man es anders machen sollte. Aber wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, macht das halt Wheel of Time gar nicht. Und deswegen ist es auch für mich immer so, ja, wir machen uns jetzt auf, keine Ahnung, ins Gebiet so und so und so und so. Und ich weiß nie, okay, A, wo ist es? Wie weit ist das weg und in welchem Kontext ist das zu den anderen Sachen?
Also teilweise sagen die sowas wie, oh, ist aber ganz schön weit weg, sicher, dass wir da hingehen. Aber da wissen wir halt immer noch nicht so, wo geografisch das genau ist. Ne? Wir haben, also ich habe auch ehrlich gesagt, es ist vielleicht ein Fehlnis meinerseits, weil ich hätte mir durchaus mal so eine Karte raussuchen können. Es gibt ja bestimmt so eine Karte von, wenn es da so viele Bücher zu gibt. Aber ich habe auch keinen Plan, wie diese Welt eigentlich aussieht. Also so von der Form her, sage ich mal so. Also
ich finde es aber ganz oft auch gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also ich meine, klar, wenn man irgendwie Bock drauf hat, dann kann man sich das halt nochmal anschauen. Aber eigentlich ist es für die Handlung ganz oft gar nicht wichtig. Aber auch nochmal...
Fürs Worldbuilding vielleicht, was Fabian ja gerade sagen
wollte. Fürs Worldbuilding schon und auch so ein bisschen für die Immersion. Also wenn halt irgendwie Rand sagt, er geht jetzt, er macht sich davon, er verschwindet irgendwie von der Oberfläche und er will einfach, er bricht auch den Kontakt ab und ist dann irgendwie in dieser einen Stadt im Vorort. Und dann taucht halt auch einfach auf einmal Moraine auf und ich so,
einfach,
aber dann hast du dich, aber dann bist du nicht wirklich weit gelaufen.
Nein, die hat einfach drei Portale genommen von diesen Weltdingern, diesen
ja,
Toren.
I don't know. Ich meine, du kannst natürlich im Nachhinein sagen, das ist alles so von Moraine geplant und der sollte genau da sein, wo er dann am Ende aufgetaucht ist. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, also, ach so, warum bist du denn nicht ins hinterletzte Dorf gegangen, sondern offensichtlich bist du auch noch nicht wirklich weit vom Weißen Turm entfernt.
Naja, aber es gab ja einen Grund, warum er da ist.
Es war ja genau, also, war es nicht sogar, dass Moraine das geplant hat? Das wurde doch noch mal irgendwie so angesprochen.
Naja, weil, ich meine, er ist doch da auch, weil da der andere der vermeintliche Drache. Dragon
ist das
Dragon
sein, Reborn. Das war sein Ziel, dahin zu gehen. Aber trotzdem, auch dann möchte ich gerne wissen, wo ist das und wie weit ist das jetzt von den anderen Sachen entfernt?
Also, ich kann es verstehen, aber ich gebe auch Laura recht, dass es mich jetzt auch gar nicht so storytechnisch nicht so doll gestört hat, weil ich einfach immer so war, ja, Moraine, die ist jetzt auch schon immer überall hingekommen, irgendwie, die hat einfach eine gute Karte oder drei Portale, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das so in meine Serienrealität dann einfach so Aber ich kann auch verstehen, was es einstört tatsächlich.
Aber ich finde auch zum Beispiel, also wenn du jetzt irgendwie über die Aes Sedai und die Warden redest, also ich habe die Bücher nicht gelesen und trotzdem verstehe ich das total, was da das Konzept dahinter ist. Also du hast halt die physische Kraft und du hast die Magie. Und in dem Moment, wenn die Magie erschöpft ist, brauchst du einen physischen Wächter. So. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch total spannend, dass du nämlich genau diese Situation hast, dass du ja wieder diese Dualität brauchst. Also du hast die Dualität zwischen der weiblichen magischen Kraft und du hast die physische Schwertkampf-Szenerie irgendwie daneben. Und dadurch, also ich meine, es beruht ja ganz viel, dieses ganze Gedankenkonzept von Wheel of Time beruht ja ganz viel auf Yin und Yang, ne? Also das eine muss das andere ausbalancieren. Und deshalb macht es für mich total Sinn, wenn Aes Sedai einen Counterpart haben, der halt irgendwie anders gewichtet ist. Und diese Verbundenheit, also dieses, dass sie eben diesen Bund haben und gegenseitig das fühlen können, das macht es ja noch, also ich finde, das macht es total interessant. Und auch wenn du noch mal so weiterdenkst, wenn eine Aes Sedai in einen Hinterhalt gerät, irgendwie, wo es eher um politische Macht geht und ums vielleicht irgendwie um Intrigen geht, ist es doch ganz praktisch, noch jemanden mit dem Schwert dabei zu haben, oder? Also deshalb, also ich verstehe, also ich kann es nachvollziehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite frage ich mich, hast du da noch mal was anderes irgendwie so ausgeblockt, weil vielleicht was anderes gestört hat?
Weiß nicht, ich fand es einfach nicht gut erklärt. Also vielleicht habe ich auch diese Szene oder diese Folge, in der das irgendwie thematisiert wurde, vergessen. Das kann durchaus möglich, kann mich nicht an so viele Sachen erinnern. Aber das ist halt auch etwas, das unfassbar zentral für die Serie ist. Und dafür ist es einfach nicht gut erklärt oder auch nicht mir gut gezeigt. Das kann in den Büchern anders sein, aber ich finde, dass diese Yin-Yang-Sache wird mir nicht irgendwie glaubhaft gezeigt. Und gerade auch in der letzten Folge zum Beispiel ist es eher so, dass eher im Gegenteil, dass irgendwie zum Beispiel, wenn wir jetzt von Moraine oder Lance reden, dass die Autorinnen und Autoren sich da wirklich einen abschreiben müssen, damit der Lan auch noch was zu tun kriegt. Ich meine, die eine Szene, wo sie da am Strand langlaufen, Moraine zaubert und dann tauchen auf einmal irgendwie 20 Fußsoldaten auf, damit Lan auch noch ein bisschen was zu tun
kriegt. Ja, er muss doch den Rücken frei halten, damit sie da vorne kämpfen kann.
Ja, genau. Also ist okay. Also ich meine, da wieder gibt's bei diesem Worldbuilding auch so weiß ich, ich habe mit dem Worldbuilding einfach irgendwie meine Issues. Ich fühle mich da so ein bisschen so, als wenn wir jetzt zum Beispiel voll über Herr der Ringe abnörden würden und es kommt irgendjemand von außen dazu, der noch nie von Herr der Ringe irgendwas gehört hat. So fühle ich mich bei Wheel of Time. Also die ganze Zeit werden auch irgendwelche Namen gedroppt. Es ist Fantasy, da werden permanent irgendwelche Namen gedroppt. Aber irgendwie bei Herr der Ringe kann ich mir auch so die Bedeutung von den Namen irgendwie so erdenken oder mir so sagen, okay, das ist wahrscheinlich, hat das was mit damit und damit zu tun. Und ich komme einfach in dieses Wheel of Time-Universum nicht rein. Es klingt alles fremd für mich. Und ich kann mit den ganzen Namen und mit den ganzen Sachen einfach nichts anfangen.
Lisa.
Nee, ich wollte nur gerade sagen, ich bin sowas von reingeslidet ins Universum in der zweiten Staffel. Nach der ersten Staffel war ich auch so ein bisschen so, keine Ahnung, catcht mich jetzt irgendwie auch nicht so ganz doll. Ich finde es schon in Ordnung, aber ich habe auch diesen Anschluss so ein bisschen vermisst. Also wie man halt so, wenn man halt so schnell in eine Serie reinkommt, das Gefühl hat mir irgendwie auch gefehlt. Hm. Und jetzt in der zweiten Staffel, wo alles, habe ich das Gefühl gehabt, dass halt auch einige Sachen halt echt nochmal so viel weiterentwickelt wurden, dass es mich dann auch mehr gepackt hat. Aber wenn natürlich das Worldbuilding, ja, wenn es halt sowas Elementares ist, wo du Schwierigkeiten mit hast, dann ist es natürlich auch schwer, in die anderen Sachen vielleicht reinzukommen.
Oder, ja. Ich finde halt, also wie gesagt, ich habe die Bücher nicht gelesen.
Ich auch nicht.
Und ich hab nicht wirklich Probleme gehabt, da reinzufinden. Ich finde, sie haben das schon immer alles sehr so, also sehr ausgebreitet. Ich glaube aber, dass man sehr viel intuitiv ahnen muss. Also ich glaube, es hat sehr viel mit Sachen zu tun, die man aus einer Intuition her, und man sollte seiner Intuition dann auch trauen, weil in meisten Fällen führt sie bei dieser Serie dazu, dass du das Richtige gefühlt hast. Und ich glaube, das ist sowas, wo ich halt sage, okay, vielleicht ist es auch ja, weiß nicht, in also, Ermangelung der, eines Besseren, aber vielleicht ist es auch der weibliche Aspekt an dieser Serie, dass wenn Frauen in Machtpositionen sind, dass es, finde ich, eine andere Storytelling bedurfte im Bedarf. Und also ich fühle, also das geht mir so ein bisschen wie auch bei Agatha so, dass ich einfach, ich habe eine Intuition dazu, ich fühle das und ich kann das nachvollziehen, warum bestimmte Sachen da so erzählt werden, weil ich das aus meinem eigenen Leben kenne.
Ja, ist ein guter Vergleich mit Agatha. Das ist so dieses, so ein ähnliches Gefühl, was ich habe, wenn ich die Serie schaue.
Ja.
Aber einige Sachen werden ja schon klar dargestellt. Also ich erinnere mich gerade, weil wir über Ying und Yang gesprochen haben, an eine Szene am Ende der zweiten Staffel, als diese neue Bösewichtin so.
In der ersten Staffel
der
auch schon.
Zweiten, ja, aber auf jeden Fall der zweiten Staffel war im Hintergrund so ein Ying und Yang Zeichen sogar, als sie irgendwas mit Balance,
ja, ja, sagt. Und in, am Ende die ganze, das ganze Finale von der ersten Staffel ist Ying und Yang.
Aber ist da wirklich ein Zeichen auch? Meinst du dieses Ding?
Doch, da im Boden war eins.
Ja,
ne?
Am Boden, okay, ja. Na gut, das stimmt.
Gut, könnte aber auch wieder Licht und Dunkel sein. Ich glaube, da ging es eher um Licht und Dunkel. Das ist, glaube ich, auch, sagt das nicht sogar? Oder verwechselt sich das wieder mit einer anderen Fantasy-Serie? Sagt dann nicht auch der Bösewicht, dass das Dunkel. Ja, doch, das sagt dieser, der Typ, der von Two Rivers mit dem Wagen durch die Lande zieht und Sachen verkauft und sich dann als Bösewicht herausstellt, der sagt, dass es die Dunkelheit braucht.
Ja, genau. Also es ist auch nicht, es ist ja nicht Yin und Yang per se, aber eben genau diese Balance.
Okay.
Vielleicht ist es echt ein Fall von Geschmackssache auch.
Wahrscheinlich, denn jetzt würde ich gerne noch über den einen Dealbreaker tatsächlich reden, bevor wir über die dritte Staffel kommen, weil die, also diese Serie hat auch einen Storystrang, mit dem ich einfach nicht warm werde und der mir auch tatsächlich so den Spaß an der ganzen Serie tatsächlich kaputt macht. Das sind nämlich die Sean Chan. Ich bin auch nicht der Einzige, Gott sei Dank. Ich habe ein bisschen im Internet gegoogelt und es gibt auch viele, die die richtig scheiße finden.
Und, aber erzähl mal weiter.
Ja, sag also, mal.
Nee, ich finde es einfach, also vielleicht um die Leute abzuholen, die jetzt das irgendwie nicht mehr ganz so auf der Kette hatten. Die Sean Chan sind ja die, so ein eigenes Volk, das aus dem Westen, glaube ich, kommt. Obwohl ihr Kontinent eigentlich im Osten von Randland ist.
Randland.
Ja, so wird der Kontinent, der ja eigentlich keinen echten Namen hat, wird von den Fans so genannt.
Echt? Ach so. Ja.
Und die sind so, wir versklaven alle Aes Sedai, weil das muss so. Und wir versklaven die auf brutalste Art und Weise. Wir brechen ihren Willen. Außerdem sind wir die coolsten überhaupt und wir erobern alle, weil das in unserer Prophezeiung so vorgesehen ist. Und jedes Mal, wenn die auftreten, machen die mich so unfassbar wütend. Ich hasse dieses Volk vom ganzen Herzen. Ich möchte bitte, dass die Auserwählten so ein paar Atombomben auf deren Kontinente abwerfen. Ich möchte die nicht in dieser. Also ich meine, das ist ja, es ist ja okay, dass quasi, das ist immer auch, dass es so Figuren gibt, die einen wütend machen. Ich meine, das hatten wir bei Harry Potter mit Umbridge hatten wir das ja auch.
Ach, Umbridge.
Und generell ist es ja in Harry Potter auch wirklich so gewesen, dass da wirklich so so diese gefühlte Ungerechtigkeit drin war, dass unsere Heldinnen und Helden irgendwie seitenweise gedemütigt wurden und dann ganz am Ende gab es dann irgendwie dann gab es dann die Katharsis und dann war wieder alles gut. Und weiß ich nicht, das ist in diesem Universum ist das so hoch 10, also die berühmte Herdplatte, die jetzt hier auf Stufe 10 gestellt wurde. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist irgendwie toll, dass es da so noch irgendwie so eine besondere Fraktion gibt. Aber für mich fühlt sich das so an, als hätte man irgendwie Herr der Ringe mit The Handmaid's Tale gekreuzt. Ich möchte das nicht in meinem Fantasy-Universum haben. Das ist schon in der Realität schlimm genug. Und es macht mich wirklich physisch fertig, psychisch fertig, das zu gucken. Ich möchte das nicht.
Okay. Aber es ist so, aber es ist, also für mich ist es halt so verdammt wichtig, dass es erzählt wird. Weil das ist für mich das Volk der internalisierten Misogynie. Und ich finde es halt einfach, also ja, natürlich muss man es irgendwie scheiße finden, ja, aber das ist der Punkt davon, dass man es irgendwie, dass man es kritisieren muss. Aber gleichzeitig finde ich es so interessant, dass es eben so dargestellt wird, weil, also auch nochmal zurück, ne, wenn du es vergleichst mit den White Cloaks, die White Cloaks sind genauso intolerant und
brutal. Also jedenfalls der eine.
Genau, und warum ist das dann akzeptabel, weil wie die Ritter daherkommen?
Die sind nicht so gefährlich wie die Sean Chan.
Aber ja, das stimmt.
Aber der eine Typ hat literally Aes Sedai gesammelt und sie an einem, auf einem
Scheiter aufgebracht. Nee, die finde ich auch furchtbar, aber also.
Aber es ist nicht so psychologische Tortur wie.
Es ist nicht so psychologisch, die sind einfach böse. Also es sind halt einfach irgendwie christliche Fanatiker, das ist auch scheiße, aber mit denen kann ich das eher umgehen, wobei es auch jetzt in der ersten Staffel so schon schwer zu ertragen war. Die sind aber nicht so der Fokus der Geschichte gewesen. Ja, das war eben in der zweiten Staffel deutlich prominenter. Und wenn du sagst, das muss man zeigen und das gehört halt auch einfach irgendwie dazu oder es ist ein interessanter Punkt. Weißt du, wie die Serie ausgeht?
Laura? Nee.
Oh nee, wir haben jetzt alle gespoilert. Das können wir den Leuten aber da draußen nicht antun.
Ich sag's nicht. Okay. Aber wenn du sagst, das ist die internalisierte Misogynie, dann wirst du nicht glücklich sein, wie die Serie endet.
Oh Gott.
Sag ich jetzt. Und jetzt vielleicht an die Leute, die die Bücher gelesen haben oder die eben große Fans von dieser Serie sind, vielleicht könnt ihr mir ja irgendwie Tipps geben, wie ich diese Serie trotzdem noch genießen kann, obwohl ich die schon ständig mag und obwohl ich weiß, dass die auch in den weiteren Staffeln immer noch eine große Rolle spielen werden. Weil sie machen sie mir tatsächlich aktuell die Serie kaputt und ich möchte die nicht weitergucken.
Oh mein Gott. Also,
so viel Emotionen.
Wolltest du noch was sagen, Laura, oder sonst würde ich noch kurz was zu den...
Na, sag was.
Ich finde die halt, also ich finde sowas auch an sich richtig schlimm mit so einer psychologischen Folter. Ich finde das immer sehr schwer anzusehen, vor allem, weil das auch noch so ein Element ist, was ja auch mehr als andere Sachen noch in der realistischen oder in der realen Welt quasi grounded ist oder was es ja auch wirklich gibt. Und das finde ich immer richtig schlimm, wenn ich mir dann vorstelle, dass es ja nicht nur so ein Fantasy-Ding ist, sondern was ist, was halt tagtäglich passiert irgendwo in welchen Ecken auf der Welt. Und ich finde aber tatsächlich diesen Storystrang ganz interessant, weil das, also wir hatten zwar wie gesagt die White Cloaks, aber sonst so diese, so das Böse, das Dunkle, das war ja bis dato immer noch so ein bisschen abstrakter. Und ich finde durch diese Sean Chen heißen die so? wird noch mal so ein wird so ein realistisches Böse noch mal mehr reingebracht und ich finde noch ein Punkt, der mir daran, ich will nicht sagen gefallen hat, weil ich finde es auch schon ziemlich schlimm. Das sind eigentlich mehrere Sachen. Einmal, dass die Serie überhaupt den Raum bietet, dass man sowas machen kann, weil das ist ja eben, Laura hat es jetzt als internalisiertes Misogynievolk bezeichnet. Und das kann man ja nur machen, wenn man eben so einen riesigen Cast hat, der komplett oder zum größten Teil auch aus Frauen besteht, weil man hat ja früher, bis vor nicht allzu langer Zeit eigentlich ja immer so ein bisschen das Problem, als es noch nicht so viele weibliche Charaktere gab, dass man halt immer so ein oder zwei Leute hatte und die mussten dann so alle Charaktereigenschaften jemals, die Frauen haben, auf sich vereinen, so als Personalunion. Und jetzt hat man halt so eine Serie, wo es eben 12.000 verschiedene Leute gibt. Und wenn dann von diesen 12.000 Leuten, kann es dann eben auch wieder eine Gruppe geben, die halt wirklich böse ist. Weil, also es gibt einfach den Raum für so viele unterschiedliche Sachen. Das finde ich cool. Und ich finde es, man hätte es natürlich auch mit was anderem lösen können, aber ich finde jetzt mit der Wahl, oder diese Geschichte eben von dieser Gruppe zu erzählen, war auch ein gutes Mittel, um die Charakterentwicklung von Egwene nochmal voranzubringen. Hätte man natürlich auch etwas anderes machen können, aber ich finde jetzt mit der Entscheidung hat es für mich gut funktioniert. Und ja, ich fand es auch schlimm. Also ich fand es wirklich so hart, ja.
Es ist ja auch schlimm, also ne, aber ich finde halt, es ist halt in dieser Komplexität, finde ich, sehr, sehr viel interessanter als die White Cloaks, die halt eigentlich in dieser Serie halt für das Patriarchat stehen und damit halt einfach relativ durch so eine alte, also du hast jetzt christlich genannt, irgendwie Struktur, die sie halt unbedingt durchsetzen wollen, eigentlich ja von der gleichen Angst getrieben sind. Und die Angst ist ja immer die Angst vor Magie. Und in dem Fall ist es so, dass die Frauen eben die Magie channeln können. Und dementsprechend ist das Weibliche das, wovor man halt eben Angst hat in dieser Welt, ne? Und wovor die White Cloaks Angst haben und wo eben auch die Saint Chen vor Angst haben. Und ich finde es halt so interessant, dass es dann halt eben so weit geht, dass ja sogar, dass viele von den Suldam gar nicht wissen, dass sie theoretisch Channeler sein könnten, aber so indoktriniert sind von dieser ganzen Philosophie und von diesen ganzen Glaubenssätzen, dass sie das automatisch mit dem Bösen verbinden und die Damane halt eben diejenigen sind, die halt irgendwie erniedrigt werden müssen, die gefoltert werden müssen, die dominiert werden müssen, weil sie halt eben dieses Nicht-Fassbare in sich tragen.
Ich finde es auch gerade voll spannend. Mir ist gerade eingefallen, dass der Anführer von denen ist ja auch ein Typ irgendwie, ne? Und die, dass dann quasi die bösen Sachen ausführen, sind ja nicht.
Aber
Die
im Buch ist es eine Frau.
Ah, okay. Das haben
die
sie geändert.
Kaiserin,
glaube
ich. Ne? Das
nee, ist, also ich glaube, sie wurde schon mal erwähnt in der Serie, aber sie wurde noch nicht gezeigt.
Ja, ich weiß, wen du meinst, den Dude, den schwarzen Dude ohne Augenbrauen, aber das ist nicht der Oberboss.
Ah, okay. Ja. Aber auch spannend, dass ich. Das, daran sieht man wieder, dass das die White Cloaks das Patriarchat sind, weil die und die Son Chen, die bekämpfen sich ja auch, obwohl die ja beide quasi eigentlich an sich erstmal gegen Magie oder gegen Leute, die channeln, sind. Aber die arbeiten dann halt auch nicht zusammen, weil die Son Chen ja auch die Power dann noch nutzen, sozusagen. Aber ich finde es irgendwie spannend, dass die ja eigentlich so aus einer ähnlichen Ecke kommen, aber dann trotzdem verfeindet sind in dem Sinne.
Also ich muss sagen, also ich finde es so lustig, dass du das eben als Argument benutzt, weil ich kann das auf eine gewisse Art und Weise gar nicht das nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist das genau der Grund, warum ich die Serie mag.
Also ich fand auch die zweite Staffel dadurch, hast du mal ein spannendes Element reingebracht.
Ja.
Mir ist ein Kritik, achso, oder wollte ich noch was dazu sagen? Mir ist noch so ein random Kritik eingefallen, gerade zur
Naja. Was ich halt dazu sagen will, eigentlich grundsätzlich ist halt, dass eben diese internalisierte Misogynie einfach was ist, womit wir jetzt einfach in unserem realen Leben halt auch immer wieder konfrontiert werden. Und ich sehe halt diese Verhaltensmuster und erkenne das dann halt irgendwie in dieser Serie wieder. Und ich finde das so wichtig, dass Fantasy halt eben auch diesen Raum bietet, wo wir eben Sachen auf eine sehr visuelle und sehr extreme Art und Weise eben verhandelt bekommen, die wir in unserem realen Leben, in unserem normalen, langweiligen, ich gehe halt irgendwie so zur Arbeit und trotzdem habe ich diese Emotionen und trotzdem empfinde ich diese Sachen und trotzdem habe ich diese Erfahrung nochmal so vorgesetzt bekommen können und dann dadurch man halt eben vielleicht auch eine Abstraktionsleistung irgendwie erbringen muss und sagen kann, oh, das ist vielleicht gar nicht so okay. Und das ist vielleicht, musste das auf die Spitze getrieben werden, damit ich das mal für mich verstehe oder ja, also irgendwie anwenden kann in meinem realen Leben. Also ich finde, das ist für mich Fantasy, das ist für mich High Fantasy, wenn das passiert. Und dann, weil dadurch habe ich einen Mehrwert irgendwie von dieser Kunst sozusagen.
Ich habe gerade irgendwie das Bedürfnis, eine Brücke zu schlagen zu dem Big Bang Theory Video, was Fabian gemacht hat. Und da gibt es nämlich auch ganz viel Kommentare oder wo so ein bisschen die Diskussion quasi gerade ist, weil es ja eben sexistische Elemente gibt in Big Bang Theory in der Serie. Und da haben auch einige, glaube ich, sowas geschrieben in der Art und Weise von, ja, man weiß ja, dass es schlecht ist und es gibt ja auch Konsequenzen und deswegen macht es ja die Serie irgendwie nicht sexistisch. Aber ich finde, das sind also jetzt, ich rede jetzt darüber, weil es halt beides so Sachen sind, die wir gerade gemacht haben. Und ich finde aber, dass jetzt es einen Unterschied gibt zwischen so plakativer Reproduktion, die einfach eingebaut wird, und halt so einem, wie jetzt bei halt Wheel of Time zum Beispiel, so einem sehr detaillierten Aufbau von einer Erzählung, die das einem vermitteln soll.
Ja, das ist dann auch so
für
absolut.
Leute, die sich vielleicht fragen, so, hä, wieso habt ihr jetzt das in dem Video gesagt, dass es nicht gut ist, wenn man das da reinbaut, und in der Serie ist es jetzt gut.
Aber es geht auch immer darum, was zu brechen. Ich finde, bei Big Bang Theory wird es ja nicht gebrochen, sondern es wird halt dargestellt und du kannst dich eigentlich darüber lustig machen, wenn du möchtest, weil du sagst, das sind halt die Nerds, die sind halt sexistisch, ist ja klar. Aber es wird nicht gebrochen in sich. Und ich finde, bei Wheel of Time werden Sachen immer wieder gebrochen und neu
das
verhandelt.
Das Rad der Zeit bricht eben immer, Nora.
Ja.
Ja. Kurze Sache, die ich noch zu Staffel 2 sagen will, fandet ihr den ersten Teil von Staffel 2 auch so dunkel?
Ja,
ich musste
voll.
Teilweise aufstehen, damit ich einen anderen Einfallswinkel auf meinen Fernseher habe und sehen kann, was passiert. Und es gab so ein, zwei Szenen, wo ich so war, nee Leute, ihr wollt doch gar nicht, dass ich sehe, was auf dem Bildschirm ist. Das seid ihr selber, dafür stehe ich jetzt nicht auf. Ich denke mir das jetzt aus den Untertiteln und im Dialog. So, es reicht. Ich glaube, irgendwann wurde es dann wieder ein bisschen heller, so generell. Ich weiß nicht, warum. Das
war
also,
wirklich sehr dunkel, ja.
Also da dachte ich wieder, so muss ich wieder dran denken an Game of Thrones und den, ich weiß gar nicht, ob das der eine Schöpfer war, der meinte, es liegt an euren Fernsehern, wenn ihr das nicht sehen könnt. Ja. So, liegt es an meinem Fernseher? Liegt es an, bin ich das Problem? Was? Ja,
die lange Nacht.
Ja, genau.
Ich hatte, als das in den ersten Folgen, hat leider mein Hund auf meinem Schoß gekuschelt und ich so, eigentlich müsste ich aufstehen und die Jalousien runter machen, damit ich was sehe, aber ich möchte meinen Hund nicht wecken, dann sehe ich jetzt halt ein paar Stunden lang nichts. Ja,
sind,
ist das so.
Wir sind jetzt in so einer Random-Phase gerade und ich weiß nicht, ob ich jetzt mal einen krassen Fun-Fact erzählen soll. Okay, pass auf. Ich freue mich richtig darüber, dass ich das rausgefunden habe, obwohl es eigentlich was ganz Kleines ist. Und zwar Leandrin. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum er die Schauspielerin von Leandrin so bekannt vorkommt. Also wisst ihr, woher sie kennen könntet? Wenn ja, sagt's nicht. Aber ihr wisst es auch nicht, ne? Und ich war halt so, also ich habe normalerweise, wenn mir sowas passiert, google ich halt immer, woher ich die Leute kennen könnte, weil ich das wissen will, wenn mich das interessiert. Und in dem Fall habe ich es nicht gemacht, weil ich nämlich dachte, ah ja, es ist halt so eine Serie, wo es halt super viele Charaktere gibt und super viele von denen kennt man einfach nicht. Das sind halt so unbekannte SchauspielerInnen, die jetzt quasi das so als erstes Projekt oder halt so kleinere Sachen machen. Aber keine Ahnung, vielleicht kommt mir Leandrins Gesicht einfach nur, vielleicht erinnert die mich an eine andere Schauspielerin oder so. Und dann, heute, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, habe ich nochmal die Inhaltsangabe von den halt verschiedenen Episoden durchgelesen. Und dann kam halt auch so eine Liste von den Charakteren und den SchauspielerInnen. Und dann habe ich halt auf die von Leandrin raufgeklickt, um das rauszufinden. Und dann stand da, sie war in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Und wisst ihr, wer sie war? Sie war Mary Cattermole, die Fake-Frau, also die Frau von Ron. Also die quasi, ja, nicht Rons Frau ist, aber so.
Stimmt.
Und ich war nur so, oh mein Gott, weil ich meine, ich habe ja natürlich die, die Frau im Gerichtssaal, ne? Und ich habe natürlich diese Filme sowas von häufig geguckt, dass man hat sich ja wahrscheinlich einfach irgendwie in mein Unterbewusstsein eingebrannt. Und ich dachte nur so, hä, irgendwie kommt mir dieses Gesicht bekannt vor und ich konnte es nicht zuordnen. Und jetzt endlich weiß ich es. Es ist Mary Cattermole aus Harry Potter und die Heiligtümer des Todes.
So geil, wenn man sowas irgendwie...
Ich liebe es. Ja. Die Balance ist wiederhergestellt. Licht und Dunkel ist wieder in einer auf einer Ebene. Jetzt kann ich weitermachen und ich wollte es euch und allen anderen auch noch kurz erzählen.
Der Ursprungs bei Viserys aus Game of Thrones, also der Bruder von Daenerys, spielt in einer neuen Apple-Serie mit. Und als ich das rausgefunden habe, habe ich wahrscheinlich das gleiche Gefühl gehabt.
Ich bin aufgestanden und erstmal so eine Runde um meine Wohnung, in meiner Wohnung rumgerannt, weil ich so dieses Adrenalin, dass ich es rausgefunden hatte, kurz rauslassen musste. Ja, und ich bin auch sonst sehr normal übrigens.
So kennen und lieben wir dich, Lisa. Ach, ja.
Danke.
Dann lass uns doch mal langsam zur dritten Staffel kommen. Denn was ich auch ein bisschen gemerkt habe, ist, dass irgendwie die zweite Staffel auch so ein bisschen so wie ein Sprungbrett war oder wie so ein Prälude für die dritte Staffel. Mhm. Und deswegen war ich tatsächlich auch, obwohl ich mit der Serie so meine argen Probleme hatte, an der letzten Folge der zweiten Staffel so an dem Punkt, wo ich sagte, so jetzt habe ich irgendwie voll Bock oder bin voll gespannt, wie es weitergeht.
Oh ja.
Sie haben ja in der zweiten Staffel ja auch wirklich viele Weichen für die dritte gestellt. Also zum einen eben, dass Rand akzeptiert, dass sein Schicksal akzeptiert und auch öffentlich macht, dass er der wiedergeborene Drache ist. Die anderen Figuren wachsen in ihre Rollen rein, wie Perrin, Egwene oder Nynaeve. Ja, das ist ja die Charakterentwicklung, die du so gelobt hast, Laura. Was ich auch sehr cool fand, war so, dass die Verlorenen eingeführt worden sind.
Mhm.
Also, dass du eben nicht nur den dunklen König hast, so als Oberbösewicht, sondern dass der auch noch so seine Untergebenen hatte. Die Serie hat jetzt eben mehr Bösewichte und dadurch auch Antagonisten und Antagonistinnen für die restlichen Staffeln, was eben ganz cool ist. Und die schwarzen Aja wurden, glaube ich, auch in der zweiten Staffel eingeführt, wenn ich mich...
Oder es wurde so gesagt, erinnere. So, oh nein, gibt es sie also wirklich?
Genau.
Ja.
Und auch eine neue Figur, also viele neue Figuren, aber unter anderem eben Elaine, die Thronerbin von Andor. Nicht von Andor, nicht der Serie, sondern dem Königreich.
Auch nicht im Spiel.
Ja, die war sehr cool. Und deswegen war das so. Was habe ich noch irgendwas vergessen? Wurde noch irgendwas Wichtiges vorbereitet jetzt für die dritte Staffel?
Vielleicht noch Moraine und ihre Freundin, dass sie sich halt so irreparabel irgendwie gestritten haben. Und also ich habe mich jedenfalls gefragt, jetzt wie es jetzt mit denen weitergeht, weil die sind ja an der quasi elementaren Glaubensunterschied von was richtig ist, sind die ja quasi eigentlich jetzt auseinandergebrochen. Also war es vielleicht nicht so ein krasses Sprungbrettding, aber ich habe mich trotzdem, für mich war es so ein kleiner Cliffhanger jetzt irgendwie.
Naja, und jetzt rauszufinden, wer die anderen Forsaken sind. Ne?
Oh, und Leandrin natürlich, die ja gestellt werden muss.
Ja, genau.
Vor Staffel
3. Das war ich so, habe ich so kurzzeitig vergessen. So, ja, Mensch, da hat man jetzt wohl scheinbar keinen Beweis gegen sie. Im Moment, wait, hat man doch. Und halt, das wird dann jetzt nämlich in der dritten Staffel dann auch thematisiert. Ja, das war nämlich auch, dann lass uns doch endlich zur dritten Staffel kommen, endlich. Lange haben wir jetzt hier um den heißen Brei herumgeredet. Also deswegen kurze Spoilerwarnung, wenn ihr jetzt die dritte Staffel noch nicht geschaut habt und euch nichts spoilern lassen wollt, dann müsst ihr eben kurz Pause machen und danach wiederkommen. Ansonsten ist das eure Spoilerwarnung und dann reden wir jetzt über die ersten drei Folgen der dritten Staffel von Das Rad der Zeit. Und die dritte Staffel beginnt mit einer Folge, in der ziemlich viel passiert. Also die ganze Gang ist in Tavalor zusammen. Und während ja jetzt die erste Folge in der zweiten Staffel so sehr, sehr gemächlich losging, beginnt die Folge mehr oder weniger mit einem Knall, nämlich mit dem Prozess von Liandrin. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe jetzt gedacht, dass der Prozess zieht sich so ein bisschen durch und dann wird's halt kriegt Liandrin das irgendwie so durch ihre, keine Ahnung, durch irgendwelche Intrigen oder so hin, dass sie da rauskommt.
Aber nein.
Relativ schnell sagt sie, ja, ich hab's versucht und dann
sprengen wir doch den ganzen Turm in die Luft.
Genau, also war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es dann gleich so ein Knalleffekt zu Beginn der Staffel gibt.
Ich fand das auch cool, weil irgendwie man hat dann zwar so gesehen, wie halt gegen die Bösen gekämpft wurde, und man hat aber trotzdem gar nichts, also ich glaube, es gab so ein paar Szenen, wo die Aes Sedai auch so zusammengekämpft haben, aber man hat es jetzt nicht so häufig gesehen bisher. Die waren ja immer eher so einzeln und vor allem ja auch nicht, dass die gegeneinander gekämpft hat. Und es gab vor allem auch echt so ein paar coole Shots, die ganz nice aussahen. Und ich hatte auch nicht, also mich hat das auch ein bisschen kalt erwischt, dass sie da auf einmal gar nicht lange fackeln und da irgendwie in den kompletten Kampf gehen. Ich war so, Junge, was ist denn jetzt auf einmal los im Turm? Und das natürlich jetzt auch, was das Ganze nach sich zieht, dass man halt niemanden mehr an diesem gottverdammten Turm trauen kann jetzt. Das finde ich eine gute, coole Ausgangslage für, also auch eine nervige für mich persönlich, aber für die Geschichte eine gute Ausgangslage, um weiterzumachen.
Ja, und es wird jetzt auch ein bisschen mehr Politik mit eingeführt. Also das haben wir natürlich auch schon in der zweiten Staffel irgendwie gehabt und das war auch ein bisschen in der ersten Staffel schon, Politik war auch schon irgendwie wichtig. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt in der dritten Staffel nochmal wichtiger wird. Du hast eben zum einen so, was die Königreiche betrifft, also du hast eben mit Andor ein Königreich, das sich auch, also wo die Königin dann gesagt hat, ja, wenn meiner Tochter irgendwas passiert, dann komme ich aber mit meiner Armee und dann schauen wir doch mal, wer dann am Ende übrig bleibt.
Ich bin so ein bisschen verwirrt übrigens mit dieser Aussage gewesen, weil, also ich war mir nicht hundertprozentig sicher, wie, also ernst man es nehmen soll. Also ich habe es dann schon ernst genommen, aber ich habe mich auch daran erinnert, wie nach der ersten Szene zwischen dem Amlyn Seed und halt der Königin, gab es ja diese Szene auf dem Gang, wo die auch wieder kurz gesagt haben, ah ja, wir müssen ja eben unsere Rollen spielen und dann auch so ein bisschen ruhiger miteinander waren. Und deswegen habe ich mich dann nachgefragt, als halt also es gab dann das Gespräch mit ihr und halt der Tochter und da wurde ja schon klar, dass sich halt die Königin also auf jeden Fall Sorgen macht und auch an sich, sage ich mal, der Move mit einer Armee anzukommen jetzt gar nicht so weit entfernt liegt, aber als sie das dann halt so proklamiert hat in diesem Thronsaal, da habe ich mich halt gefragt, wie viel davon so Show war und wie viel dann sie wirklich mit einer Armee ankommt. Aber wahrscheinlich so dramaturgisch gesehen, so eine Ankündigung von der Armee heißt dann ja wahrscheinlich schon, dass weil ja auch gesagt wurde, dass Andor noch eine Rolle im Krieg spielen wird?
Ich glaube, es ist ein Bluff, also es ist einfach eine leere Drohung, weil es wird dann ja auch später gesagt, dass sie an der Heimatfront Probleme hat und vor allem mit dem Volk. Und du kannst die Armee nicht abziehen, wenn du dir nicht sicher bist, dass irgendwie das Volk daheim friedlich weiter die Felder bestellen wird und Steuern zahlen wird.
Ja, nee, deswegen, ich fand es halt sehr dramatisch auf jeden Fall.
Ja, und dann hast du eben noch die ganze Politik im Weißen Turm, die ja jetzt auch irgendwie mit der Ankunft, ich habe leider ihren Namen vergessen, aus die Rote Ajar, die da jetzt dazu kommt.
Oh, da muss ich auch sagen, wie heißt sie denn noch? Shore Agdashlu, die Schauspielerin, ich liebe die. Und die ist in letzter Zeit überall.
Das ist so eine krasse Stimme, ne?
Die hat so eine geile Stimme und die ist überall in allem, was ich gucke. Die war gerade in Penguin, dann war sie in Arcane, war sie ja am Anfang diese Enforcer, Typin, diese Oberste. Dann war sie, glaube ich, hat sie so diesen Drachen in Damsel gesprochen. In irgendeinem neuen Ghostbusters-Film hat sie auch irgendwen gesprochen. Sie ist, wo war sie noch? Ich weiß nicht, vielleicht war es auch schon. Auf jeden Fall ist sie, immer wenn die irgendwo ist, bin ich so, yeah, geil. Und ich finde die irgendwie cool. Ich mag die.
Ja.
Aber ja, genau, die bringt natürlich auch noch mal so Neues. Die macht ja ihre eigenen Sachen dann noch so ein bisschen jetzt, ne?
Ja.
Also es wird immer noch, also das Ganze, die Serie setzt tatsächlich irgendwie immer noch einen drauf. Und jetzt gibt's noch eine Nuance, noch eine Schicht bei der ganzen Geschichte, wo wir ja am Anfang gesagt haben, ja, das ist eigentlich eine relativ geradlinige, gut-böse Geschichte. Und es wird mit jeder Staffel komplizierter.
Politik hat echt noch gefehlt so in dieser ganzen, also es gab natürlich so ein paar Intrigen so zwischen einzelnen Personen, aber so dieser, so ein kompletter politischer Überbau, wie jetzt, keine Ahnung, auch so House of the Dragon oder so, ist jetzt neu. Ich bin echt gespannt, wie das alles noch weiterhin jongliert wird. Das ist echt krass, was alles so abgeht gerade.
Und was mir auch sehr gut gefallen hat, jetzt, dass gleich in der ersten Folge klar wurde, also so eine Art Ziel der restlichen Staffel irgendwie dargelegt wurde. Also eben zum einen, dass dass Rand dieses Schwert holen soll und dass Nynaeve und Egwene sich aufmachen, um Liandrin zu suchen. Das heißt, du hast gleich irgendwie so eine Marschrichtung und weißt, in welche Richtung sich...
So eine To-Do-List irgendwie,
ne? Ja, kannst du das To-Do-List nennen, genau. Das fand ich zum Beispiel bei der zweiten Staffel, da war für mich sehr lange unklar, in welche Richtung es jetzt eigentlich geht. Und das Pacing hat dann auch nicht ganz so gut gepasst, während hier so eine Marschrichtung eigentlich relativ klar vorgegeben ist und ich dann auch ungefähr weiß, wo das Ganze hinläuft. Und dann auch gespannt bin, wie es dann weitergeht.
Ja, es ist ja auch ein bisschen enger getaktet als am Anfang. Das war ja auch so eins meiner, also ich habe an sich nichts gegen eine ruhig erzählte Serie, aber ich hatte vor allem in der ersten Staffel immer so, bei so ein paar Szenen dachte ich immer so, okay, vielleicht war das jetzt für die Charakterentwicklung zwischen den Leuten gut, dass wir jetzt dieses Gespräch hatten, aber so inhaltlich ist jetzt nicht so krass viel rumgekommen, dass es sich das quasi für mich gelohnt hat in dem Sinne. In der zweiten Staffel gab es auch teilweise noch, aber da haben die dann auch mehr auch inhaltlich wirklich was gesagt, wo ich dachte, okay, ich weiß gerade noch nicht, wo ich das jetzt quasi im Gesamtkonzept der Serie platzieren soll, dieses Gespräch, aber im Zweifelsfall ist es irgendwie so eine gute philosophische Weisheit für meinen Alltag, I guess. Das irgendwie so dieses Tempo von verschiedenen Szenen, also ich glaube, es gibt immer noch diese ruhigen Momente. Ich glaube, das finde ich auch inzwischen, wenn es halt so gut dosiert ist, das gerade auch cool an der Serie. Und man kann ja auch nicht die ganze Zeit, Liandrin kann ja nicht in jeder Szene auch einen Turm abreißen jetzt. Nee, aber fand ich auch auf jeden Fall spannend jetzt, was passiert. Ich habe auch ein bisschen, weil ich ja eben in der zweiten Staffel erst reingekommen bin so richtig und jetzt bin ich so voll im Hype und jetzt habe ich irgendwie, hoffe ich halt, dass es so weiter durchgezogen wird alles. Es gibt ja auch noch diesen Strang mit Rand, der ja irgendwie in der Wüste ist.
Und bei den Aiel. Genau. Das wird da auch total spannend, weil das jetzt noch eine neue.
Da würde mich mal interessieren, also das ist ja ein bisschen wie Dune, also nur mit dem eben Unterschied, dass Rand tatsächlich auch selber zum Volk dazugehört und nicht irgendwie ein Außenseiter ist. Wir haben ja in diesem Podcast auch über Dune und Dune Part 2 geredet. Und Laura, du hattest da ja so deine Probleme mit der Geschichte. Würde mich das mal interessieren, wie freust du dich auf den Storystrang bei den Aiel oder wie ist das?
Also im Moment gerade ist es jetzt nicht das, was mich am meisten interessiert. Was mich am meisten interessiert ist eigentlich, also ich würde auch sagen, dass die Politik vorher schon irgendwo drin war, aber halt noch so ein bisschen versteckter, nämlich was halt die Forsaken angeht. Weil da ist ja quasi diese ganze Vorgeschichte, ne? Und die interessiert mich die ganze Zeit mal wirklich zu verstehen, okay, was ist denn da eigentlich wirklich passiert und warum gibt es diese Forsaken und warum, was ist denn eigentlich was sind die individuellen Ziele von denen? Ich finde auch jetzt, wie heißt die, Morgedin? Die Spinne?
Morgedin, ja, genau.
Finde ich mega spannend. Will ich irgendwie verstehen, irgendwie, okay, was
die
ist jetzt?
Krass, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, dass sie krass.
Also selbst Lanfear hat ja richtig Angst vor der eigentlich und Lanfear müssen wir vielleicht gleich auch noch drüber reden, aber
und Lanfear ist halt aber auch cool, aber
ist die Beste.
Die erinnert mich total an Glory von Buffy.
Lanfear? Die erinnert mich an Regina aus Once, aber auch an Selina aus Once in verschiedenen Ären der Staffeln.
Ja. Deshalb, also zu deiner Frage zu den Aiel, ich finde es schon interessant, klar, es gibt halt irgendwie eine Parallele zu Dune, es gibt aber, finde ich, gibt es auch Parallelen zu ganz vielen anderen Fantasy-Sachen, selbst bei Witcher hast du ja irgendwie so eine Komponente noch irgendwie drin. Eine
Wüste.
Ja, auch da gibt es Wüsten. Gibt auch noch diese andere Sci-Fi-Serie, wo immer Kinder auf Wüstenplaneten geboren werden. Wie hießen die noch?
Weiß ich gerade auch nicht so genau.
Star Trek war es
irgendwie so.
Stargate? Ähnlich. Nee, genau, also ich finde das mit den Aiel total spannend, aber vor allen Dingen auch dadurch, dass erinnert ihr euch an diesen Rückblick, von der Mutter von Rand, die war halt so cool, als sie getötet worden ist.
Oh Gott, das war so cool. Das war ganz schön krass, ja.
Das war krass.
Mit der Geburt und so, ne?
Ja.
Ich finde die Aiel, also ich bin gespannt auf diese, weil es wurde jetzt ja quasi erzählt, dass Egwene jetzt auch noch so eine, mit dieser einen Aiel-Frau so eine Verbindung ja hatte. Also die hatten ja so eine Traumverbindung. Und dann wurde ihr jetzt ja gerade gesagt, dass sie anscheinend so eine, ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt haben, ist das Dreamwalkerin oder so? Mhm. Oder auf jeden Fall, dass sie irgendwie in Träumen sich bewegen kann. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Also das ist so mein Wüstenstory-Highlight. Mit den Aiel bin ich so, ich finde die an sich cool. Aber ich weiß auch, dass die quasi dabei sind, weil die eben ihre eigene Auslegung der Prophezeiung haben und deswegen denen halt folgen. Aber für mich ist es so ein bisschen so, die haben die halt irgendwie aufgegabelt und jetzt laufen die halt überall hin, wo das Hauptteam quasi auch hingeht. Und das finde ich ein bisschen lustig. Ich weiß, das ist ein bisschen plakativ gesagt jetzt. Die haben natürlich auch ihre eigene Agenda, aber ja, warum nicht? Die können auch gerne.
Also ich finde, es ist natürlich schon so eine Trope, die auch in meiner Meinung nach so ein bisschen abgelutscht ist von den Barbaren, die halt voll krass kämpfen können und die dann die ganzen verweichlichsten zivilisierten Leute so herablassend behandeln.
Ach so, ich habe das gar nicht so als barbarisch wahrgenommen. Ja, aber vielleicht ist es auch so eine, weil es schon so oft erzählt wurde, ne?
Trope. Also wollte ich ja eben sagen, das ist ja jetzt schon eine Trope, die so oft benutzt wurde. Auf der anderen Seite, was ja ganz interessant ist bei denen, dass sie eben wissen, dass der wiedergeborene Drache, also diese Prophezeiung, die es da bei denen gibt, dass der eben kommt, um sie zu vereinen, aber sie auch dann in ihren Abgrund führen wird. Also, dass sie das schon von vornherein wissen.
Aber wie geil sie das einfach auch so total pragmatisch die ganze Zeit. Ja, ist halt so.
Ja. Echt traurig. Ist natürlich ein bisschen so die Frage, ob auch wirklich alle dran glauben, aber ist es ihnen auf jeden Fall bewusst, dass es dahin gehen wird.
Und das ist aber wieder dieses ganze Balance-Ding, ne? Also, du musst manchmal es muss was zu Ende gehen, damit was Neues entstehen kann. Und ich glaube, das ist auch der Trick in dieser Prophezeiung. Und ich glaube, darauf wollen sie auch hinaus, dass was zu Ende gehen muss, damit was noch vielleicht Besseres, aber was anderes auf jeden Fall entstehen kann.
Eigentlich sind die dann eigentlich der so mittlere Grund zwischen dem Licht und dem Bösen, sozusagen? Maybe. Weil ich mich gerade so war, also ich überlege die ganze Zeit, wie das genau aussehen wird, wenn man etwas gleichzeitig vereint und zerstört. Vielleicht ist die Reihenfolge auch eher andersrum eigentlich.
Aber sie werden ja die Armee von Rand. Insofern kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie da so das Mittelstück werden. Vielleicht sind die Shan so das Mittelstück.
Wieso? Aber Rand in sich ist doch schon das Mittelstück auch. Weil Rand hat ja das Gute und also der hat
er kann ja zu jeder Seite kippen quasi.
Ja, genau. Okay, verstehe, ja.
Wahrscheinlich passiert so. Auf den ersten Blick denkt man so bei diesen Aiel, so wenn dann irgendwie die Story voranschreitet, die sind dann halt doch also es ist auch eher eine Befreiung und nicht dieser Bruch. Und dann passiert aber so eine Sache und dann wird klar, es ist doch genauso schon immer gewesen, wie die Aiel so vorhergesagt haben. Mhm. So in Staffel 5 oder so.
Du hast ja vorhin die Forsaken erwähnt, die Verlorenen, Laura. Und auf der einen Seite war ich ein bisschen traurig, dass eben mein bester Ishamael in der zweiten Staffel gekillt wurde. Auf der anderen Seite, ich meine, es gibt ja noch ein paar, also insgesamt glaube ich 13 und wir haben also einige neue jetzt gesehen. Der eine, der von wo es erst irgendwie hieß, der ist halt der
Prinzgemahl, ne?
Prinzgemahl, dankeschön. Prinzgemahl heißt es auf Deutsch. Stellt sich heraus, der ist das erst seit letzter Woche.
Ist nämlich ein Verlorener. Das fand ich krass, da habe ich nicht mit gerechnet.
Ja,
man kann niemand mehr trauen an diesem Turm.
Es gab eine, weiß ich, ich habe es leider vergessen, es gab irgendwie so eine Kleinigkeit, wo man so,
Zweimal.
Ah ja, habe ich das übersehen.
Wie die Leute auf ihn reagiert haben, das fand ich ganz interessant. Weil ich auch, also ich habe die ganze Zeit am Anfang, als er introduced worden ist und immer alle so kurz gezögert haben, bevor sie auf ihn reagiert haben.
Ich habe ihn doch gefragt, wer ist er eigentlich? Also ich finde, er passte so, ich habe so gedacht, so, wie passt er denn jetzt in das Konstrukt rein? Aber ich habe es nicht hinterfragt irgendwie.
Er ist auch nicht der Vater von Elaine. Das war so, vielleicht wird das ist halt eine Patchwork-Familie und wird irgendwie erklärt. Aber dann, der taucht auf, dann gibt es eben mit Summerale noch einen, dann Lanfear will eben auch eine Allianz gegen Mogidien, die dann eben auch auftaucht. Und also die soll wohl noch eine größere Rolle spielen, Mogidien, und ist wohl auch ein großer Fanliebling, weil sie so gemein und so fies ist.
Ja. Oh, da muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, was ich am Anfang vergessen habe, zu Sachen, die ich an Wheel of Time cool finde, wie international die Serie besetzt ist, weil ich glaube, sie ist auch, die Schauspielerin ist, glaube ich, auch Spanierin oder so. Und ich finde das voll geil. Ich mag das immer, wenn das so eine riesige, so sprachmäßige Co-Produktion ist, sowas.
Und was ich auch sehr interessant fand, da war, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es da so keine wirklichen richtigen Bösewichte, Bösewichtinnen gibt, dass LAN 4, also eigentlich haben wir ja gesagt, oder wurde ja etabliert, wenn du eben deinen Eid schwörst auf den dunklen König, dann war's das. Also dann bist du für den in alle Ewigkeit verbunden und bist dann auch ganz fest auf der dunklen Seite eben. Aber LAN 4 hofft ja, wenn quasi der dunkle König stirbt, bevor sie es tut, dass sie dann aus seinem Dienst erlöst wird und dass sie dann ein Happy End mit Rand bekommt. Naja, ob das so
Ich bin ja, wie gesagt, sehr großer Lanfear-Fan und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich finde das immer sehr, sehr gut, auch wenn es so, wenn so die vermeintlich Bösen mit den vermeintlich Guten zusammenarbeiten müssen, weil es irgendwie keine andere Wahl gibt. Das finde ich immer so eine interessante Dynamik. Aber bei Lanfear bin ich halt so, ich will ihr das wirklich glauben, dass das ihre Hauptmission ist. Aber wir haben ja schon gesehen, wie sie halt jetzt zum Beispiel Ishamael so gekreuzt hat. Und ich habe das Gefühl, es wird einfach immer so ein bisschen hin und her wippen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ihr größter Wunsch ist, halt eben nicht böse zu sein, weil sie ist ja so ein bisschen so, sie hat sich so damit abgefunden, dass es jetzt ihr Schicksal ist und vielleicht auch ein bisschen vergessen, so, also nee, eben nicht, sie hat eben nicht ganz vergessen, wie es sozusagen vorher war und das schwingt immer noch so ein bisschen mit. Aber sie war jetzt auch schon sehr lange halt böse und ich weiß halt nicht, wenn sich eine andere Option wieder ergreift, ob sie dann nicht doch nochmal wieder umschwingt. Also ich glaube, sie ist einfach ein sehr, ich finde ihren Charakter auch spannend, weil sie eben sehr, sie ist ja unzuverlässig. Das stresst mich zwar ein bisschen, aber es finde es auch narrativ interessant.
Was ist denn auch schon böse, ne?
Ja, also ganz ehrlich, Moraine auch wieder in der dritten Staffel, ne? Ah, was machen wir jetzt mal, um Rand irgendwie da in diese Stadt zu bringen? Ach, wir greifen einfach seine ganzen Freunde mit Lanfear an, kein Problem. So, also das ist ja auch schon wieder so ein Move von so, weiß nicht, hätte man vielleicht auch, hätte man
anders lösen können.
Als aber es ist halt auch krass, dass es ist in der ersten Folge, oder?
Echt klar. Oder erste oder zweite, weiß ich gerade nicht.
Also ich glaube, es ist in der ersten Folge, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe. Und das ist schon krass. Also die hauen da zum Anfang von der Staffel schon echt ein Highlight nach dem anderen raus. Das könnte total auch irgendwie so ein Mid-Season-Ding gewesen sein. Aber vielleicht kommt ja sowas nochmal, weiß ich nicht.
Bin gespannt.
Gib mir genug Bücher.
Ja, genau. Was ich mich noch so ein bisschen frage, oder da würde mich mal so eure Einschätzung interessieren. Wir haben ja sehr viele Figuren und habt ihr jetzt auch schon gesagt, so welche ihr besonders cool findet. Gibt aber auch noch genug Figuren, mit denen ich nicht so ganz warm werde oder wo ich so noch nicht ganz verstehe, warum die jetzt unbedingt dabei sein müssen. Zum einen ist es irgendwie, naja, Perrin, der halt da in Two Rivers da seine Nebenquest hat. Okay, werden wir sehen, was dabei rauskommt. Aber mit wem ich auch so ziemlich fremdel, ist halt Matt. Der hatte einen nicht wirklich so verdienten Heldenmoment am Ende von Staffel 2 und ist jetzt eben auch eben mit dabei mit Egwene und Nynaeve. Und weiß nicht, ich bin sehr gespannt, wie seine Geschichte so weitergeht, weil aktuell bin ich noch so auf der Seite so, ja, den hätte man auch rausschreiben können. Also den brauche ich nicht.
Ich bin auch, also es sind auch meine beiden Figuren, wo ich immer noch nicht so ganz mit warm geworden bin, irgendwie Perrin und Matt. Bei Matt an sich finde ich so die Grundidee ja ganz spannend, dass er halt so ein, weil diese ganze zweite Staffel ging ja so ein bisschen darum, dass er auch so zwischen Licht und Dunkelheit eben stand und halt Ishamael ihn so rüberziehen wollte und am Ende hat er sich ja erstmal irgendwie doch fürs Licht dann entschieden oder er war ja auch quasi, obwohl muss man eigentlich gut sein, um das Horn zu benutzen, ja eigentlich nicht. Ne? Ich glaube, es wurde ja auch gesagt, wenn es in die falschen Hände fällt, dann könnten die auch diese Armee raufbeschwören. Ja. Ich finde es jetzt spannend, dass er so quasi Fähigkeiten hat aus seinen früheren Leben. Ja. Und das müssen sie irgendwie cool ausbauen jetzt. Weil sonst, ich finde, dass er und Min brauchen eigentlich, müssen sich vertragen und brauchen wieder mehr diese so sarkastische Dynamik, die sie vorher hatten, weil ich finde, das sind so die einzigen, die so eine Art von Dynamik so in das Ding so reinbringen. Aber Matt alleine finde ich auch manchmal so ein bisschen cringe. Also ich finde es dann so ein bisschen so, du bist so witzig.
Kann verstehen, warum er mit dabei ist. Also ich meine, du hast es ja gesagt, dass dich so diese Schwermut so ein bisschen genervt hat in der ersten Staffel und eigentlich brauchst du da schon jemand, der so ein Spaßmacher ist. Aber ich finde so, das allein rechtfertigt für ihn oder für mich noch nicht seine Existenz
sozusagen. Ja, also ich brauchte jetzt auch gar nicht unbedingt, also dass sozusagen die Serie wehmütig war, hat mich nicht gestört, nur dass die Charakter alle, die Charaktere, also diese vier Main-Leute, diese Schwere so in ihrer Persönlichkeit so haben. Aber ja, selbst da, ja, so ein Comic Relief in irgendeiner Form, auch wenn es nur ein bisschen ist, braucht man halt immer, ne? Selbst so Game of Thrones und so gibt's ja auch immer überall immer so diese eine Figur oder diese zwei Figuren, die dann halt
ein bisschen albern sind, bisschen lustig, bisschen funny sind.
Mhm. Aber ja, Perrin, ich check mit Perrin gerade nicht so hundertprozentig. Vielleicht habe ich auch da irgendwas übersehen oder so. In der zweiten Staffel war ja voll dieser Fokus darauf, dass er eben diese Verbindung zu diesen Wölfen hat und ja selbst auch irgendwie so eine Art Wolf ist oder Mensch, der mit Wölfen kommunizieren kann. Und irgendwie hat sich, ich weiß nicht, ob das zusammengehört, da ich es nicht verstehe oder so, aber meiner Meinung nach hat sich jetzt seine Geschichte vor allem jetzt in der dritten Staffel so darauf hinbewegt, so dass er ja eigentlich von sich sagt, er ist kein Anführer, aber so das Rad bringt ihn jetzt anscheinend doch in die Richtung, dass er jetzt ein Anführer vielleicht sein könnte. Also jetzt hat er gerade sozusagen das Two Rivers Folk so vereint und so einmal so eine Ansprache gemacht und dann meint ja diese eine Person, mit der er dann gesprochen hat danach, ich habe ihren Namen vergessen, dass in ihm ja vielleicht doch mehr steckt. Und irgendwie wird aber, außer dass halt Leute immer sagen, deine Augen sind gelb, wird irgendwie nicht mehr so häufig so, da, also irgendwie ist diese Storyline so pausiert worden mit den Wölfen. Also nach seitdem der eine, das war traurig, als sein Wolf Hopper gestorben ist, fand ich nicht okay. Aber seit das passiert ist, ist irgendwie so ein bisschen, also dieser andere Wolf-Typ ist jetzt ja auch noch nicht wieder aufgetaucht. Aber es wird ja die ganze Zeit auch gesagt, dass er halt noch damit noch eine Rolle spielt und auch auf der bösen Seite. Also Ishmael hat ja auch quasi irgendwie das mal angesprochen. Ich verstehe das nicht so. Also kommt das nochmal wieder jetzt?
Ich gehe davon aus.
Ja, ne?
Weil ich glaube auch, dass es für seine Weiterentwicklung irgendwie total relevant sein wird. Also ich sehe im Moment gerade schon da totales Potenzial. Es fühlt sich halt immer ein bisschen merkwürdig an, wenn man halt irgendwie so zurückgeht an den Anfang und fühlt sich dann irgendwie so ein Rückschritt an. Irgendwie so, ja, okay, da waren wir ja jetzt schon. Und was ist da denn jetzt irgendwie los? Also wie wenn jetzt irgendwie Hobbits irgendwie ins Auenland zurückkommen und alles ist zerstört, ist wie so ein unnötiges, okay, jetzt müssen wir das nochmal klären, aber das hatten wir ja schon mal geklärt.
Fand ich gar nicht so schlecht, weil wir haben es ja bei Nynaeve auch schon in den Archers gesehen. Ja. Und da war ich auch so, oh krass, stimmt, was ist eigentlich bei denen abgegangen, nachdem die weg waren. Ja, aber ich glaube, es ist auch insgesamt wieder das Problem, nicht Problem, aber die Herausforderung von, wir haben einfach 12.000 Charaktere und Storylines auf einmal und man kann ja nicht alles immer gleichwertig erzählen vielleicht.
Ja, finde ich auch. Also ich finde Perrin und Matt grundsätzlich fand ich die auch immer die am wenigsten interessantesten, so vom Prinzip. Also ich finde trotzdem, dass da können schon interessante Momente auch passieren. Ich finde es schon spannend irgendwie zu sehen, okay, was ist denn das jetzt irgendwie mit dieser Unbekannten und Perrin, was passiert denn da jetzt irgendwie als nächstes und auch dieses, dass er sich nochmal mit seinem eigenen Trauma jetzt irgendwie konfrontieren muss, dass er eben seine Frau dort umgebracht hat, da liegt schon was, ne, also da kann man schon was mit anfangen.
Es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch deswegen so, fühlt es sich teilweise ein bisschen uneben an, weil die Serie, ich habe das ja vorher auch gesagt, versucht, allen so möglichst viel, gleich viel Screentime zu geben. Aber ich glaube, in der Buchvorlage ist das nicht so. Da tauchen die teilweise kapitellang gar nicht auf oder sind dann eher so eher am Rande. Ich glaube, bei Rand ist es, glaube ich, so gewesen. Und zum Beispiel Moraine taucht, glaube ich, in dem es ist das zweite Buch, ich weiß es nicht. Das zweite Buch, also das, worauf die zweite Staffel basiert, da taucht die gar nicht auf, sondern die taucht am Anfang auf und am Ende.
Und das passt aber, weil ich finde, die haben ja zwar eine gute Story gegeben, so im Sinne, also so eine Nebenstory gegeben, dass sie halt so an da sozusagen arbeiten muss, dass sie auch ein bisschen mehr so Hilfe zulässt und sich ein bisschen öffnet und so und dann auch die Verbindung mit Lan. Aber ich habe auch so ein bisschen gedacht, sie ist so ein bisschen, steht nicht mehr ganz so im Vordergrund und sie ist irgendwie in ihrer Picnic-Girl-Outfit-Ära. Sie hat auf einmal so ein, nicht mehr diese Aes Sedai-Outfits an, sondern irgendwie so ein Hut.
Das war nämlich auch eine Erfindung der Serie, dass sie ihre Zauberkraft verliert. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, im Buch nicht so gewesen. Witzig, dass sowohl die Autorinnen und Autoren von Rat der Zeit als auch von The Witcher vor einer ähnlichen Herausforderung standen. Bei Yennefer war das ja auch so, dass sie da einfach im Buch halt einfach nicht mehr auftaucht. Und dass beide Autorenteams zu dem Schluss gekommen sind, ja, dann nehmen wir der Figur eben die Zauberkräfte weg. Und schon
Problem gelöst.
Problem gelöst, ja.
Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich die Bücher eigentlich lesen soll irgendwie. Also schon ganz schön krasses Commitment. Vielleicht, ihr habt die auch beide nicht gelesen, ne? Vielleicht Leute, die diesen Podcast gerade hören, sagt uns mal, ob die cool sind oder wie es im Vergleich zur Serie ist.
Ich finde es nur witzig, da gibt es so Videos, so wie dir Wheel of Time Fans Wheel of Time quasi schmackhaft machen wollen. Ja. Und es ist immer so, ja, es ist so lang und so lange funktioniert nichts und du wirst es hassen. Und die Figuren sind teilweise auch wirklich richtig langweilig. Aber es ist alles, lohnt sich, weil das letzte Buch ist super. Nee, sorry, Laura, du wolltest was sagen.
Nee, eine Freundin von mir liebt die Bücher. Also die sagt seit Jahren irgendwie. Und ich weiß auch, ich habe das erste Buch mal vor Ewigkeiten irgendwann mal angefangen zu lesen, also bevor die Serie überhaupt rauskam. Und fand es eigentlich auch total spannend, aber hatte dann irgendwie auch nicht das Commitment in mir, um mich da irgendwie auf diese 14 Bücher irgendwie zu stürzen.
Naja, mal schauen, vielleicht im Sommer so dann draußen auf einer Wiese oder so.
Ja. Was ich ganz interessant finde, ist, dass jetzt einige, die sich so mit den Büchern besser auskennen als ich, vermuten, dass die dritte Staffel die Bücher 3, 4 und 5 behandeln könnte. Mhm. Also, dass die Serie jetzt auch ein bisschen Zahn zulegt. Das heißt, dass wir dann am Ende nicht irgendwie 14 Staffeln haben, sondern vielleicht nur 8, was ich ganz interessant finde.
Das finde ich, glaube ich,
was
also ich weiß, ja, also ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert halt mit dem Buchgeschichten so, dass man, wie man das so aufteilen kann. Aber vom Ding her würde ich halt sagen, also dass das halt 14 Staffeln bekommt, halte ich doch für eher unrealistisch.
Selbst bei Amazon, glaube ich, ist das nicht so. Ich wollte vielleicht noch, habt ihr noch irgendwelche Erwartungen oder habt ihr vielleicht noch irgendwelche Vermutungen, was jetzt die dritte Staffel betrifft? Meine Vermutung ist, oder eine, was ich noch loswerden wollte, eine Beobachtung, wir werden auf jeden Fall noch mehr Schattenfreunde haben oder mehr schwarze Ajar haben, die sich dann irgendwann wahrscheinlich outen werden. Und eine ist, ich glaube, Varyn Mathrin, die braune Ajar.
Die ist sowas von sus.
Also ich meine, das ist ja relativ offensichtlich, dass sie da, dass da irgendwas
irgendwas nicht ist da los.
Aber es ist mir in der zweiten Staffel nämlich schon aufgefallen, weil sie da ja die Aes Sedai dürfen ja nicht lügen. Und sie hat doch diese eine Ajar abgewechselt beim Matt bewachen. Ja, erinnert ihr euch?
Ja.
Ja.
Ja. Und sie hat da sowas gesagt und dann später sagt Moraine noch so, du bist echt gut darin, so deine Wörter so zu wählen, dass du diesen einen Schwur nicht brichst. Und da war es dann so, wirklich? Hat sie nicht gerade wirklich ganz offensichtlich gelogen? Und aber so, naja, okay, wenn Moraine gesagt hat, das passt schon, dann wird das schon so sein. Aber vielleicht war das auch so ein Foreshadowing auf
ja,
das.
Ja, vielleicht war es ein Foreshadowing, weil ich glaube, in dem Moment hat sie, glaube ich, wirklich nicht gelogen. Aber ich glaube, es war so eine, da passiert noch was, Leute. Und außerdem ist sie immer so, ja, ich weiß nicht. Nee, sie ist einfach 100% suspekt.
Ja.
Finde ich. So, ja, ich glaube ja, dass, oder hoffe auf jeden Fall, dass Nynaeve dann mal ihre Fähigkeiten quasi freisetzen kann und dass es irgendwie am Ende der Staffel dann oder mit Season-Finale dann so einen Showdown-Moment gibt, wo sie dann quasi dann irgendwie diese Fähigkeiten so annehmen kann. Auch sie hat ja auch ein Problem damit, dass sie die eigentlich gar nicht so richtig will oder das gruselig findet, dass sie halt so viel Macht besitzt. Da bin ich gespannt und halt auch, weil wir jetzt ja auch in Staffel 2 hat sich ja Egwene auch, also haben wir gesehen, dass Egwene auch so super stark eigentlich ist. Und dann haben wir halt diese beiden krassen Power-Ladies. Und dann frage ich so, frage ich mich, wie die dann so zusammenarbeiten quasi. Oder vielleicht auch nicht, I don't know. Meint ihr, irgendjemand wird noch böse von unserem Quintett?
Die alle haben das Potenzial dafür.
Ja, ne? Weil so bei Egwene, also Staffel 1 war ja, Charaktere sind irgendwie so ein bisschen bland, meiner Meinung nach, ein bisschen so nicht ganz so spannend. Staffel 2 war, Charaktere werden spannend, aber alle komplett gebrochen. Und jetzt sind die halt alle so ein bisschen so, also da ist jetzt echt Spielraum in beide Richtungen, so finde ich.
Ja, ich hoffe, dass Nynaeve, dass da bei ihr der Knoten platzt, dass sie nicht wieder die ganze Zeit so rumläuft, als hätte sie permanent Zahnschmerzen. Und ich hoffe auch, dass es nicht wieder irgendwie in der letzten Folge so ist, so wie in der ersten Staffel, sondern vielleicht auch ein bisschen früher.
Ich hoffe, dass... ich wollte noch sagen, ich bin gespannt, was Leandra noch alles macht.
Ja, auf jeden Fall. Also es bleibt auf jeden Fall ziemlich viel, ist so, wo wir so doch sehr neugierig sind. Und die dritte Staffel, die hat uns auf jeden Fall viel gecatcht. Gecatcht und Potenzial mit interessanten Storysträngen. Ja, wir können natürlich jetzt noch nicht genau sagen, wie wir die Serie oder die Staffel finden, weil wir nur die ersten drei Folgen geguckt haben. Aber wenn es so weitergeht, wie es jetzt angefangen hat, dann ist die dritte Staffel auf jeden Fall auf einem guten Weg. Würde ich sagen, war's das für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und dabei wart und zugehört habt. Wie hat euch denn das Rad der Zeit bisher gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank an euch, Lisa und Laura. Vielen Dank an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Adrian Martin. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.